Wie kommt man von Projekten zu Produkten? Und was läuft schief, wenn man Produkte und Projekte als Business Case miteinander vermischt? Darüber spreche ich heute mit Sebastian Borggräbe. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Hier geht's um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Mein Name ist Bernadette von Wittern und ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung von Produktmanagern und Produktmanagerinnen. Normalerweise mit mir am Mikro sitzt Anselm Zebner. Er ist Gründer der EvolutionX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und Sicherheit gegen Produktflops sowie 10-30% schnelleren Go-to-Market ermöglicht. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Interview und auch in den nächsten Folgen haben wir tolle Gäste im Podcast. Allerdings führe ich das Interview auch heute, wie schon das letzte, wieder alleine. Und das wird auch in den nächsten Folgen leider so sein. Und das liegt einfach daran, dass wir die Interviews schon alle rechtzeitig geplant haben und die Termine so ausgemacht haben. Und die Aufzeichnungen jetzt gerade in einem viel kürzeren Zeitraum stattfinden, als sie dann eben veröffentlicht werden. Und wie ich es euch, liebe Hörer, dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, ja schon in der letzten Folge mit Benedikt Schulz angekündigt habe oder gesagt habe, ist bei Anselm einfach eine persönliche Situation eingetreten, die im Moment seine volle Aufmerksamkeit und Konzentration braucht. Und daher lässt er sich auch heute für die und wahrscheinlich auch für die nächsten 1-3 Folgen entschuldigen. Ich kann euch aber so viel sagen, es geht ihm gut. Mit ihm selber ist alles okay und er findet es selbst total schade, dass er jetzt bei unseren Interviews mit unseren wirklich ganz interessanten und spannenden Gästen selber nicht dabei sein kann. Okay, so viel zum Einstieg und dann wollen wir doch jetzt mal loslegen. Wir haben in einer unserer ersten Folgen im Produktmanagement Impuls schon mal das Thema Produkt- und Projektmanagement aufgegriffen und da in dieser Folge natürlich auch die Unterschiede aufgezeigt und vielleicht auch ein ganz bisschen ehrlich, so richtig ehrlich, den Finger in die Wunde gerieben. Und diese Folge ist tatsächlich auch eine unserer beliebtesten Folgen und wir bekommen immer wieder jetzt auch entsprechendes Feedback dazu, wie treffend wir in dieser Folge doch die Situation in vielen Unternehmen beschreiben. Und mein Kollege Sebastian Borggräbe hat sich in den letzten Jahren eben auch ganz intensiv mit dieser Problematik beschäftigt, die entsteht, wenn Produkte und Projekte miteinander vermischt und kombiniert werden. Und jetzt hat er sogar ein Buch zu diesem Thema herausgebracht. Das Buch heißt From Project to Product Mode und mit dem Untertitel A Game Plan to Unlock Scalability for B2B Software Products. Und deshalb freue ich mich, dass du heute hier bist, Sebastian, und wir deine Erfahrungen und Lösungsansätze zu dem Thema Projekt versus Produkt gemeinsam beleuchten können.
Vielen lieben Dank für die nette Intro, Bernadette. Ich freue mich total, heute hier zu sein und ich bin total gespannt, was wir in dieser Folge rausarbeiten, weil wir uns ja einfach sehr, sehr viel mit Softwareprodukten und auch Projekten natürlich beschäftigen. Einfach mal rauszuarbeiten, was so die Parallelen zur Industrie sind und wie dieses Konzept oder vielleicht auch die Inhalte in dem Buch auch in der Industrie Anwendung finden können.
Ja, also das Thema B2B Products, das ist ja genau unser verbindendes Element.
Absolut.
Wir kennen uns aus der Münchner Produktmanagement-Bubble sozusagen. Du bist, wie du ja gerade selber schon angeteasert hast, in der digitalen Produktwelt unterwegs. Und du hast auch schon für ziemlich namhafte Brands digitale Produkte auch gebaut und auf den Weg gebracht und auf deinem Weg dann natürlich auch die Leidenschaft fürs Produktmanagement entdeckt. Heute berätst du Unternehmen und trainierst, so wie ich auch, andere Produktmanager und Produktmanagerinnen mit dem Ziel, die Produktmanager da draußen besser zu machen und damit auch irgendwo zufriedener zu machen und natürlich auch die Produkte besser zu machen. Und da haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Ja,
ja, absolut. Also ich glaube auch so diese Liebe für B2B-Software-Products vereint uns und auch das Ziel, einfach Menschen zu helfen, zufriedener in ihrem Job zu werden und einfach auch mehr Impact in ihrem Job zu haben. Ja, und da ist auch so dieses Thema Projekte und Produkte. Und ich bin mir sicher, viele von den HörerInnen werden so das ein oder andere in dieser Folge sicherlich auch in ihrer eigenen Firma wiederfinden.
Ja, genau. Da wird sicherlich gibt's einige Aha-Momente. Und bevor wir ins Thema aber jetzt richtig tief einsteigen, noch eine Sache. Du hast ja auch zusammen mit deinem Kompagnon, dem Thomas, habt ihr die Just Product ins Leben gerufen. Das ist eine Konferenz für Digitale, aber auch alle anderen Produktmenschen hier bei uns in München. Und die findet heuer am 9. und 10. Oktober jetzt schon zum, glaube ich, dritten Mal. Ne?
Ja, genau.
Zum dritten Mal im Arikino findet die statt. Und was habt ihr da dieses Jahr für Themen und Speaker vielleicht mit dabei?
Ja, also wir sind immer noch total, total happy. Ich muss sagen, die Story von der Konferenz ist so ein bisschen, dass uns ein gemeinsamer Freund von uns, der Rasmus Breyer, der halt auch den Product Tank hier mit organisiert in München, vor 3 Jahren da so ein bisschen hingedrückt hat, es zu tun. Ja, und ich bin aber ehrlicherweise im Nachgang total dankbar, dass wir das gemacht haben, weil es halt einfach in München so in der Form kein größere Konferenz oder Community-Event für Produktmanager gab. Viele kleine Meetups, aber keine Konferenz. Und deswegen freue ich mich, dass wir es dieses Jahr auch wieder machen können. Und wir haben dieses Jahr 3 Themes. So, das eine ist Best Practices in Leadership, wo wir ganz spannende Leute haben, unter anderem auch den CPO von Tonis, der ja auch so eine Mischung aus Hardware- und Softwareprodukt hat, der zu dem Thema was erzählt, wie er halt Tonis wirklich in ein richtiges Product Operating Model gebracht hat. Wir haben ein Theme, wo es um Growth und Profitability geht, weil das ja vor allen Dingen in den letzten Jahren so, es war halt irgendwie 10 Jahre lang immer Wachstum, Wachstum, Wachstum und jetzt ist es eher so, vielleicht profitables Wachstum wäre vielleicht auch spannend. Und da haben wir auch sehr, sehr spannende Speaker, unter anderem von AWS und Pioneer, die über Krise in Produkten reden und wie man es rumdrehen kann, die darüber reden, wie man vielleicht auch kostenlose Produkte monetarisieren kann. Und den dritten Theme, den haben wir uns natürlich auch nicht nehmen lassen, ist Building AI Products. Also wie baue ich wirklich AI in meine Produkte oder AI-First-Produkte. Und was wir tatsächlich dieses Jahr das erste Mal haben, also eigentlich war es eine Single-Track-Konferenz, aber wir haben dieses Jahr das erste Mal eine Bühne dabei, wo wir 4 Hands-on-Workshops haben zum Thema, wie ich eigentlich AI für mich als Produktmanager in meinem Alltag wirklich nutzbar mache. Also von Prototyping über Market Research, über Automatisierung von Prozessen und wie AI da helfen kann. Also ich bin total gespannt, wie es dieses Jahr wird und ich freue mich wieder tierisch drauf.
Ja, mega coole Themen und ich glaube, es darf sich auf keinen Fall verpassen. Gibt es noch Tickets?
Es gibt noch Tickets. Es gibt sogar am 9. ist ein Workshop mit der Radhika Dutt, einer Freundin von mir, die hat das Buch Radical Product Thinking geschrieben. Also da geht es vor allen Dingen um Strategie und Vision. Das ist ein Workshop für Leader. Ich bin mir nicht sicher, ob es da noch Tickets gibt, wenn diese Folge kommt, weil da sind wir, glaube ich, schon so auf den letzten 7. Aber für die Konferenz gibt es aktuell noch Tickets. Also auch hoffen wir mal, dass es so bleibt, bis Leute das hören und sagen, oh, ich habe vielleicht Bock zu kommen.
Ja, wenn heute die Folge erscheint, dann geht es noch genau einen Monat bis zur Konferenz. Also ich verpacke natürlich den Link zur Konferenz auch in die Shownotes. Und wer gerne 2 Tage in München verbringen will, vielleicht mit anschließendem Wochenende in München, das ist dann auch das Marathonwochenende, das dann direkt danach kommt. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall und für die Münchner ist es sicherlich auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich, dass ich auch endlich dieses Jahr mal dabei sein kann, dass ich jetzt dieses Jahr mal aufgepasst habe auf die Termine.
Ich freue mich auch total, dass du dabei sein kannst.
Mir den Termin nicht schon vorher irgendwie verplant hatte, sondern dass ich mir den echt freigehalten habe. Ich freue mich drauf. Okay, jetzt die lange Vorrede. Jetzt wollen wir doch endlich wirklich ins Thema einsteigen mit Produkten und Projekten und wieso man das eben nicht in einen Topf schmeißen soll. Und das, euer Buch oder dein Buch, euer Buch heißt Vom Projekt zum Produktmodus. Und das beschreibt ja eine Transformation, ne, oder einen Veränderungsprozess. Und da vielleicht zum Einstieg die Frage, wieso sollte man sich über so eine Transformation überhaupt Gedanken machen?
Also ich glaube, es gibt super viele Gründe, warum Unternehmen von Projekten zu Produkten kommen wollen. Aber ich würde sagen, so der Grund, worauf sich die meisten im Unternehmen halt einigen können, ist, ich möchte einfach skalierbarer sein. So, das ist eigentlich so das, was wir meistens hören. Und das ist ehrlicherweise auch ein Ziel, was vielleicht der oder die CEO hat, was aber auch im Engineering nachvollziehbar ist. Und das auf unterschiedlichen Ebenen hat es einfach unterschiedliche Ausprägungen. Also als CEO schaue ich vielleicht drauf, okay, wie können wir die Firma insgesamt profitabler machen und wie können wir schneller wachsen, wie können wir besser skalieren, während dann zum Beispiel im Engineering eher das Thema ist, okay, Skalierung heißt für uns eine skalierbare Infrastruktur, eine skalierbare Architektur, einfach da halt auch ein Stück weit schneller zu sein, stabiler zu sein und mit einer höheren Qualität bauen zu können. Und im Produktmanagement heißt es vielleicht, okay, wir wollen wirklich stark standardisiert unsere Produkte bauen. Wir wollen unsere Segmente gut verstehen, um halt wirklich sehr gute Lösungen für diese Kunden zu bauen, ohne für jeden halt irgendwie so links und rechts immer was dran basteln zu müssen, weil es halt einfach auch den Fokus nimmt von Kernproduktentwicklung und weil es dann auch oftmals ein bisschen im Weg ist, was Themen wie Innovation, Weiterentwicklung etc. pp. Angeht. Also das heißt für unterschiedliche Departments oft was komplett anderes. Vertrieb zum Beispiel, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Für Vertrieb ist es dann vielleicht, hey, ich möchte in der Lage sein, meinen Kunden eine gute Lösung anzubieten, ohne dass ich mich halt immer durch einen Wust von Modulen oder Portfolio wühlen muss. Ich möchte verstehen, welche Kunden wir im Marketing ansprechen müssen, die halt perfekt für unser Produkt oder für unsere Produktlinien geeignet sind. Und das hat alles, das fällt alles so unter diesen Schirm von Skalierbarkeit. Und man muss natürlich auch immer sagen, Veränderung passiert dann auch oft erst so, wenn ein bisschen Druck da ist. Ja, also ja. Es gibt wenig Unternehmen, die sich verändern wollen, wenn es ihnen halt richtig gut geht.
Ja, na, also wenn man sich vom Projekt zum Produktmodus verändern will, dann ja, eben hat man das Ziel, wie du sagst, Skalierbarkeit, dann hat ja dieser Produktmodus, der muss ja dann offensichtliche Vorteile gegenüber dem Projektmodus für das Unternehmen entsprechend haben.
Ja, hundertprozentig. Ja. Und was wir so sehen ist, also ich meine, es gibt, glaube ich, so unterschiedliche Firmen, also wie Firmen in Produktmodus kommen. Es gibt halt wirklich produktnative Firmen, die einfach schon damit anfangen, einfach Produkte zu bauen, also wirklich standardisiert zu bauen und mit dem Ziel halt ganz viele Kunden zu bedienen. Das sieht man vor allen Dingen im B2C. Im B2C ist es eher die Regel als die Ausnahme, muss man einfach sagen. Einfach weil ich im B2C einfach immer sehr, sehr viele Kunden brauche, um überhaupt ein profitables Geschäft zu erzeugen. Und im B2B hat man einfach ganz, ganz häufig die Situation, dass du aufgrund von unterschiedlichen Dingen, das brauche ich dir nicht erzählen, aufgrund von langen Sales-Zyklen, aufgrund von weniger Kunden insgesamt im Markt, dass ich vielleicht eher mal anfange, irgendwas Neues zu bauen und das initial als Projekt mit einem Kunden zu machen. Und dann stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, okay, jetzt haben wir das einmal gemacht, können wir das vielleicht auch noch an einen zweiten oder an einen dritten Kunden verkaufen und merkt dann auf einmal, ja gut, der Kunde braucht noch dies und der Kunde braucht noch das und dann ist man auf einmal wieder in einem Projektgeschäft drin, obwohl man an für sich eigentlich Produkte bauen möchte.
Ja, und jetzt kann ich fast schon das Nicken unserer Hörer sehen und hören dazu, ne? Aber vielleicht nochmal zu dem Grund, warum man dann auch die Transformation anstößt. Ne? Du hast schon gesagt, also man fängt mit einer Veränderung nicht an, wenn sich eigentlich alles ganz gut anfühlt und wenn es irgendwie läuft. Das heißt also, irgendwo zwickt's, ja, irgendwas funktioniert nicht gut. Und woran erkennt man das? Vielleicht auch als Unternehmen, aber besonders auch als Produktmanager.
Also ich glaube, wenn man sich anguckt, vielleicht gucken wir uns mal an, wo die Schmerzen eigentlich zuerst sichtbar werden. Und eigentlich werden die Schmerzen zuerst in der Delivery sichtbar. Ob das jetzt Ingenieure, Software-Engineers oder Ähnliches sind, die sehen meistens zuerst, dass irgendein Problem entsteht. Und das äußert sich beispielsweise im Softwarebereich dadurch, dass die ganz vielen Ausnahmen, die man so für Kunden gebaut hat, vielleicht über Jahre hinweg, halt immer schlechter wartbar werden. Das zeichnet sich vielleicht bei Hardwareprodukten auch aus, dass du auf einmal eine riesige Palette an Dingen hast in deinem Portfolio, wo du dich auch drum kümmern musst. So, das ist ja nicht so, dass du das halt einfach nur einmal machst und dann ist es halt einfach weg, sondern du musst dich halt langfristig drum kümmern. Und dadurch entsteht halt einfach die Situation, dass immer weniger Kapazität in diesem Bereich da ist, um neue Dinge zu tun, weil ich mich halt um diesen ganzen Legacy-Kram alle Nase lang kümmern muss. Ja. Und wenn man dann halt so weiter hochgeht ins Produktmanagement, dann sieht man sehr, sehr häufig, dass in Produktmanagement-Departments, wo halt eher oder beziehungsweise, wenn sie über Produktmanagement heißen, muss man auch sagen. So, es gibt halt auch, ne, das ist vielleicht dann auch sogar, heißt vielleicht auch Projektmanagement oder es heißt Produktmanagement, macht aber eigentlich Projektmanagement. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen und Varianten von. Aber wenn man so in diesen Kern reinschaut, sieht man es halt häufig an so Themen wie: Wie ist denn die Rolle eigentlich des Produktmanagers definiert? Ja, ist diese Person wirklich verantwortlich für das Produkt oder kriegt die Person das eigentlich von Vertrieb, Kunde oder anderen Stakeholdern vorgegeben, was halt irgendwie rein muss? Ist das, was halt reingeht, verfolgt das so eine konsistente Strategie oder verfolgt das eher das Ziel, den Abschluss zu machen? Gucke ich mir überhaupt breit den Markt an? Also gehe ich überhaupt in Research und Discovery und gucke mir überhaupt den breiten Markt an? Weiß ich überhaupt, für welches Segment ich ganz speziell dieses Produkt oder vielleicht auch ein ganzes Portfolio baue? Und wo sich's ehrlicherweise am häufigsten oder was die meisten Menschen schnell wahrnehmen, ist, wenn es um Priorisierung von Themen geht. Weil wenn du in einer Organisation bist, wo relativ viel einfach umpriorisiert wird aufgrund von externem Druck, dann ist es eigentlich schon eine recht gute Indikation, dass da viel Projektgeschäft am Start ist, wo es vielleicht auch irgendwelche vertraglichen Obligationen gibt, die auf einmal ganz, ganz wichtig werden, weil da eine Deadline drin steht, weil da irgendwie ein Scope drin steht, weil da was auch immer drin steht. Und man sieht es dann schon häufig, dass in diesen Organisationen Priorisierung halt wirklich, wirklich schwierig ist und mit viel Konflikt, mit viel Diskussion, mit viel Frustration einhergeht. Und am Schluss landet es dann irgendwie so in den Vertrieb- und Marketingfunktionen, aber die kriegen es eigentlich erst viel, viel später mit, wenn es eigentlich schon die Probleme schon recht ausgeprägt sind, wo sie dann halt einfach merken, okay, auf einmal sind wir nicht mehr lieferfähig, was wir vorher eigentlich immer waren. Auf einmal muss ich häufiger zum Kunden gehen, weil irgendwas nicht klappt. Auf einmal muss ich Customer Success anhören, dass alle Nase lang wir irgendwelche Qualitätsprobleme haben oder irgendwas nicht funktioniert. Und das ist halt so ein bisschen die Krux auch von dem Problem, weil eigentlich an der Stelle, wo der größte Hebel zur Veränderung ist, kommen die Probleme am spätesten an.
Ich glaube, das trifft auf die Industrie mit physischen Produkten oder Kombinationen aus Hardware und Software auch genauso zu. Mir kommt da auch während du geredet hast, kam mir sofort das Stichwort Edelmülltonne in den Kopf. Ne? So der vor allem beim Rollenbild, ne? Der Produktmanager, wenn der im Unternehmen plötzlich so zum Getriebenen wird, wenn bei dem alles abgeladen wird, wenn der auch so im operativen Geschäft einfach viel gefangen ist, ne, weil er sich mit eben einem zu stark gewachsenen Portfolio beschäftigen muss. Und dann kommt plötzlich aus dem Einkauf die Nachricht, es gibt eine Bauteilabkündigung und dann muss man dieses und jenes Produkt wieder anfassen. Und so ist man tatsächlich mehr damit beschäftigt, den aktuellen Kram irgendwie zu verwalten, wirklich auf einer eher produktgestalterischen Seite als tatsächlich auf einer Vermarktungsseite. Also man kann sich ja auch mit bestehenden Produkten beschäftigen, indem man sich überlegt, wie kriegen wir sie noch erfolgreicher, ohne jedes Mal das Produkt anzufassen. Und hat eigentlich gar keine Kapazität mehr für die eigentliche Arbeit, nämlich die Zukunft des Unternehmens und des Portfolios zu gestalten.
Und das ist halt wirklich auch was dann auch in der Führungsebene irgendwann ankommt. Also wir haben mit einem Unternehmer zusammengearbeitet, wo der CEO gesagt hat, so, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, wir waren mit 10 Leuten schneller als mit 120 jetzt oder mit 100 oder wie viel es zu dem Zeitpunkt waren. Und das hat halt genau damit zu tun gehabt, was du gerade beschreibst. Also es ist eigentlich perfekt beschrieben, dass die ProduktmanagerInnen und auch alles, was dahinter hängt in der Delivery, sich halt die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt, Dinge aufzuräumen in Bestand und einfach die ganze Zeit operativ unter Druck sind, das zu tun. Und dadurch erzeugst du halt eine Situation, dass du nicht mehr in der Lage bist, Innovation zu treiben, Neuerungen in Produkte oder in Portfolios zu bringen. Und gleichzeitig steigen halt auch die Kosten für dein bestehendes Portfolio oder dein bestehendes Produkt. Und bist aber gleichzeitig dann auch nicht mehr in neuen Themen wirklich lieferfähig. Und das ist dann so der Punkt meistens, wo jemand sagt, so irgendwas läuft hier falsch. Wir haben viel, viel mehr Kosten. Vielleicht ist auch die Profitabilität zurückgegangen. Da sehen wir auch viele Unternehmen, die auf einmal merken, so okay, die Profitabilität geht runter. Vielleicht habe ich sogar den Druck aus dem Markt, weil ich auf einmal einen Competitor habe, der wirklich im Produktmodus ist und der zu einem wesentlich besseren Preis, den wir noch nicht mal anbieten könnten, wenn wir nur Break-Even auf unsere Kosten draufschauen, eigentlich was anbieten können, was günstiger ist für den Markt, und die können sich sogar auch noch eine Marge da ziehen. Und dann ist halt schon wirklich, dann ist höchste Eisenbahn.
Ja. Weiteres Symptom, das mir noch einfällt in der Industrie, ist vielleicht auch, wenn der Vertrieb mit dem Engineering oder der Entwicklungsabteilung direkt spricht. Wenn der Vertrieb direkt zu den Entwicklern geht und sagt, kannst du mir da nicht noch irgendwie was bauen? Oder können wir nicht dieses und jenes noch hinzufügen oder schnell ins Portfolio mit reinbringen? Und das Produktmanagement eigentlich so außen vor bleibt und irgendwie nur, ja, keine Ahnung. Also da einfach diese, ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass einfach diese Lücke entstanden ist, Produkte strategisch und systematisch eben vorzubereiten, weil natürlich der Vertrieb weiß ja dann auch nicht, was er verkaufen soll, ne? Oder er verkauft dann halt das, was der Kunde haben will. Wenn er eigentlich ein viel zu großes Portfolio hat und viel zu viele Lösungen hat und irgendwie doch nichts richtig passt, dann fängt er eben an, halt auch individuelle Lösungen weiter zu verkaufen anstelle von standardisierten Produkten. Und da muss er dann natürlich direkt mit der Entwicklung reden, ob das, was er da mit dem Kunde ausmacht, auch umsetzbar ist und bis wann das umsetzbar ist. Und dann sind wir dann bei dem Punkt, den du gebracht hast mit der Priorisierung, was dann die Entwicklung macht, ne? Dass dann die Organisation wahrscheinlich einfach getrieben ist durch große Kundenaufträge anstelle von wirklich strategischer Orientierung in dem, was die Produkte angeht.
Hundertprozentig. Ja. Und das, was du auch gerade beschreibst, das ist auf jeden Fall ein Red Flag, weil wenn ich einen Vertrieb habe, der einfach direkt mit der Entwicklung spricht, wozu brauche ich das Produktmanagement? Also ich meine, wenn ich in diesem Modus operiere, dann gibt es offensichtlich keine Akzeptanz im Unternehmen fürs Produktmanagement. Da wird das eher als Hindernis und eine Abteilung oder halt eine Funktion gesehen, die Sachen verzögert, weil die Leute dann kommen und sagen so, oh, aber funktioniert das vielleicht für mehr als einen Kunden? Und das müssen wir uns ja nochmal anschauen. Und der Vertrieb sagt aber, boah, ich will das einfach nur reinhaben, damit ich da den Abschluss machen kann. Das Schlimme ist, dass in der Situation, also Menschen verhalten sich eigentlich in ihrem Kontext selten irrational. Was ich damit meine ist, in dem Moment macht es für den Vertriebler, ist es sehr rational, direkt zur Entwicklung zu gehen und zu sagen, baus mir mal schnell rein, damit ich diesen Kunden bedienen kann. Das ist auch rational für das Unternehmen, weil da kommt Umsatz her. Aber wenn man das halt im größeren Kontext sieht, was dann eigentlich hinten raus passiert dadurch und dieses Fenster aufspannt und sagt so, ja, aber das bringt uns eigentlich mehr Probleme und Kosten im Nachgang, als dieser Deal wert ist, dann ist es wiederum ein Verhalten, was ich auf gar keinen Fall in meiner Firma haben möchte.
Ja. Warum glaubst du, fällt das den Leuten im Unternehmen, also jetzt nicht nur Produktmanager, sondern alle, die da betroffen sind, so schwer, in Produkten zu denken?
Also es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Antworten. Wenn ich aber auf Unternehmen gucke, die stark in Projekten agieren und die auch erfolgreich damit geworden sind, dann ist es einfach, es ist gelerntes Verhalten, dass das funktioniert. So, das hat schon immer funktioniert, das hat die letzten 20 Jahre funktioniert und wir sind damit gewachsen. Und ich finde es auch total valide. Also ich nochmal, also das möchte ich auch nochmal hervorheben. Also ich habe nichts gegen Projekte. Ja, es ist einfach die Fragestellung, will ich halt Projekte machen oder will ich Produkte machen? Aber in dem Moment, wo ich anfange, das halt zu kombinieren, habe ich eben auch die Probleme, die wir halt in dem Buch beschreiben. Und wenn eine Organisation einfach gelernt hat, dass sie trotzdem mit diesem Hybridmodus eine Zeit lang wirklich auch erfolgreich ist, dann ist es sehr schwer, dieses Verhalten wieder zu entlernen. Und meistens ist der Trigger dann, okay, wir haben aufgrund von diesem Modell, was wir gerade fahren, wie wir arbeiten, auf einmal ein Problem. Sei es halt durch einen Competitor, sei es durch irgendwie eine gesunkene Profitabilität, weil wir auf einmal viel, viel, viel mehr Geld in der Entwicklung haben müssen und viel, viel mehr Leute, um überhaupt das am Leben zu halten, was wir gerade haben. Und deswegen ist es schwer.
Ja, und also hinzu kommt vielleicht auch so ein bisschen der Bedarf nach Individualisierung in der Industrie. Du hast vorhin schon gesagt, ne, B2C, dass da viele Unternehmen von vornherein in einem Produktmodus starten, weil der Markt einfach viel zu groß ist und man an der Zielgruppensegmentierung und so weiter gar nicht vorbeikommt und das irgendwie so einfach Prozedere ist, gelebte Praxis ist, so vorzugehen, während die Industrie oder B2B da einfach nochmal anders funktioniert und man halt vielleicht auch einfach einen hohen Bedarf an Individualisierung hat, wo halt diese One-Size-Fits-All nicht passt und man dann irgendwie halt loslegt mit Projekten. Und ich finde auch, also ne, an diesem Thema mit einem Projekt zu starten oder mit einem Kunden individuellen Produkt sozusagen, Projekt zu starten, das ist ja nichts Falsches dran. Das ist ein ganz häufiger Weg. Ne? Also den sehe ich auch in der Industrie, in den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die ja oft auch irgendwo Hidden Champions und Technologieführer sind und irgendwo mal was erfunden haben und das dann auch in Zusammenarbeit mit Kunden, mit, wie nennen die sich dann, Key Customers, ne, oder Key Opinion Leader und so weiter, das weiterentwickeln und von da aus dann weitergehen. Und die Welt ist ja jetzt auch nicht nur schwarz-weiß mit Produkt, standardisiertes Produkt auf der einen Seite gekauft wie gesehen und der wirklich 100% individuellen Lösung, also dem Projekt auf der anderen Seite, sondern da gibt's ja auch ganz viele Nuancen dazwischen. Und ja, was siehst du da für Situationen und für Szenarien in den Unternehmen, wo es dann aber halt vielleicht auch einfach problematisch wird oder wo du sagst, ja, jetzt müssen wir uns wirklich auch mal über eine andere Art von Vorgehensweise unterhalten.
Ja, also ich sehe das auch total. Im B2B ist es sehr, sehr viel häufiger, dass man mit Projekten startet und ich finde das auch gut. Ja, es ist ja, wenn du nun mal einen Kunden hast, mit dem du ein Projekt machen kannst und dir dann überlegst so, oder du kriegst auf dem Weg mit, oh, das Problem gibt's noch woanders. Das ist erstmal was Gutes. Ja, ich habe ein Problem von einem Kunden gelöst und sich dann irgendwie den Blick breiter zu machen in den Markt und zu überlegen, okay, gibt's das Problem vielleicht irgendwo anders? Ich würde sagen, noch besser wäre, wenn sowas passiert, den parallel den Blick in den Markt etwas breiter zu machen, um zu schauen, ob das Problem halt an anderen Stellen auch noch existiert. Allerdings muss man natürlich auch immer fairerweise sagen, wir reden über B2B, ja. Ich schalte nicht eben eine Instagram-Ad, um halt, keine Ahnung, eine Führungskraft in einem Engineering-Partner von einem MedTech-Unternehmen oder so zu erreichen. So, das ist, kann man auch machen, klappt manchmal tatsächlich sogar auch, aber es ist eher so ein bisschen die Ausnahme. Und das heißt, dadurch, dass du einfach längere Sales-Zyklen hast, dass du komplexere Produkte hast, ist es manchmal einfach ein bisschen schwieriger, breiter zu validieren. Aber ich glaube trotzdem, dass es Möglichkeiten gibt, auch zu sagen, okay, das ist halt eigentlich spannend. Lass uns doch mal vielleicht in unsere Bestandskunden gucken, wenn ich das schon länger mache, oder lass uns mal in die Industrie gucken, wen wir da noch kennen, um einfach zu verstehen, gibt es das Problem auch im breiten Markt, weil dann kann ich im Endeffekt auch schon initial ein bisschen da reinarbeiten und zu gucken, okay, welche Varianzen gibt es von dem Problem, was ist den Leuten eigentlich wichtig, was die Konfigurierbarkeit angeht. Aber was ich in Unternehmen halt sehe, was sehr, sehr häufig dann passiert, ist, okay, ich habe einen Kunde und jetzt habe ich vielleicht noch einen und der braucht ein bisschen was anders. Und dann ist auch logisch, dass man sich irgendwo im Engineering über Konfigurierbarkeit Gedanken macht. Aber wir müssen bei Konfigurierbarkeit uns anschauen, was das eigentlich heißt. Weil es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich Dinge konfigurieren kann. Ja, also ich habe ein schönes Beispiel vor ein paar Monaten mal aus dem B2C-Bereich. Ja, auch wenn du diese Kladden so von Leuchtturm oder von, ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, nimmst.
Moleskine oder so.
Ja, ja. Genau, Moleskine, genau, das habe ich, ja. Das ist ja ein standardisiertes Produkt, aber das ist komplett konfigurierbar durch den Kunden. Ich kann mir da vorne was draufschreiben, ich kann da einen Aufkleber draufpacken, ich kann was auch immer damit machen. Und das ist eine Konfigurierbarkeit. Wichtig ist aber da, das ist eine Konfigurierbarkeit, die der Kunde vornimmt und die nicht wir für den Kunden vornehmen, wenn ich jetzt mal aus der Brille von Moleskine oder Leuchtturm denke. Und wenn wir auf Konfiguration gerade bei B2B-Produkten gucken, dann ist es sehr, sehr häufig, weil das sind komplexe Produkte, das sind oftmals komplexe Umgebungen, dass wir eigentlich Konfiguration schaffen oder Konfiguration vornehmen für die Kunden. Und das kann sein, wenn ich jetzt einfach mal in den Softwarebereich gucke, das kann sein, dass wir einfach in der Oberfläche eine Konfigurierbarkeit schaffen. Kennt jeder aus irgendwie Apps oder aus Website. Ich kann Toggle, ich kann irgendwas umbenennen oder was auch immer. Ich kann in meinem Jira oder Azure DevOps irgendwie unterschiedliche Spalten reinkonfigurieren. Das kann aber auch einfach sein, dass ich eine modulare Struktur habe, wo ich einfach bei Bedarf neue Module bauen kann, die ich halt ans Produkt irgendwo andocke. Und das kann sein, und das ist das, was dann sehr, sehr häufig passiert, weil Zeit ist halt oft auch ein Faktor, dass es in Software einfach in den Code reingeklatscht wird irgendwie. Und das sind dann so die Arten von Konfigurationen, die dir da nicht so sonderlich helfen, weil sie einfach nur dein Produkt schwerer zu maintainen. Also dass das dafür sorgt, dass das Produkt einfach schwerer zu maintainen ist. Und wir sprechen dann halt immer liebevoll von einer Complexity Tax, weil du lädst dir durch diese Konfiguration halt mehr Komplexität aus. Die muss immer wieder getestet werden, die muss ich maintain, da muss ich mich drum kümmern. Und das ist dann halt auch das, was dann Unternehmen in diesem Weg, in dieser Hybridphase dann irgendwann das Genick bricht.
Da sind wir dann wieder bei diesem überdimensionierten Portfolio. Da fällt mir jetzt eben halt auch ein Beispiel von einem Medizintechnikunternehmen ein, die haben sich auch mit OP-Ausstattung im Grunde beschäftigt und ein wahnsinnig aufgeblähtes Portfolio dann hatten, weil sie eben Projekte, ne, also Kundenprojekte mit Produkten bedient haben und dann halt in das wirklich Auswüchse angenommen hat und dann aufgrund die Medizintechniker Kennens oder Wissens sind leidvoll geprägt von der neuen EU-Regulierung, der Medical Device Regulation, die kam dann und wurde aktiv und hat einfach eine Rezertifizierung erfordert von vielen Produkten und das hat bedeutet, dass jedes einzelne Produkt angeschaut werden musste. Sei ein Riesenproblem. Zuerst hatte man aber dann gedacht, naja, wie kriegen wir den Vertrieb ins Boot? Bis man eben erklärt hat, naja, wenn wir jetzt das alles sortieren, ja, die Produkte sortieren und zu einem Baukasten machen, dann habt ihr es auch leichter, mit diesem Baukasten die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Das setzt natürlich einen wichtigen Punkt raus, der auch bei euch im Buch viel Raum einnimmt. Das ist nämlich das Thema Segmentierung. Also man muss irgendwie seine Kunden halt dann auch sehr gut verstehen, um in der Lage zu sein, den Baukasten zu erstellen, müssen wir die Zielgruppen und die Bedürfnisse gut kennen. Das Thema mit der Segmentierung. Also es gibt ja so ein paar Stellhebel, an denen man eben drehen kann, um dann eben aus diesem Dilemma rauszukommen. Die Segmentierung ist ein Stellhebel.
Es ist auch der wichtigste, um ganz ehrlich zu sein. Weil Segmentierung ist halt, und das hast du gerade auch schon gesagt, es ist halt ganz, ganz eng verknüpft mit dieser Konfigurierbarkeit. Wenn ich schlecht segmentiere, kann ich ein Produkt konfigurierbar machen, aber es macht einfach keinen Sinn irgendwann mehr. Also ich habe halt da, 10 Kunden, 20 Kunden, 50 Kunden und die sind vielleicht alle aus unterschiedlichen Segmenten, weil sie unterschiedliche Größen haben, weil sie unterschiedliche Kontexte haben, weil sie teilweise dann vielleicht auch in unterschiedlichen Branchen unterwegs sind oder ähnliches. Und dann habe ich diese ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, diese Individualisierung, diese Module in meinem Produkt oder in meinem Portfolio. Und das sorgt eigentlich dafür, dass das Produkt im Schnitt schlechter für alle wird. Also es ist halt irgendwie, es kann irgendwie alles bedienen, aber auch nichts so richtig geil. Und deswegen ist Segmentierung einfach die Sache, die man wirklich gut machen muss, weil alles andere folgt. So, wenn ich gut segmentiere, dann kann ein Produktmanagement auch viel fokussierter Research machen. Dann muss ich mir nicht 20 Segmente angucken, sondern dann gucke ich mir vielleicht initial 1 an und verstehe ganz genau, welche Probleme die Kunden haben. Und dann hat der Vertrieb es auch leichter wenn du mit dem Vertrieb, du hattest gerade über Module und Baukästen gesprochen, dann hast du es viel einfacher, auf diese großen Probleme einfach da Lösungen anzumappen und merkst vielleicht auch in deinem Bestandsportfolio so, ehrlicherweise, das sollten wir rausschmeißen, weil das hat bis jetzt irgendwie ein Kunde von uns mal gekauft, aber der ist halt auch nicht in den Segmenten, die wir primär bedienen. Und das hat dann halt wieder hinten raus auch im Engineering einfach den Impact, dass sich das Engineering jetzt nicht um 1000 unterschiedliche Funktionalitäten oder ein großes Portfolio kümmern muss, weil einfach alles etwas reduzierter ist und ich viel spezifischer auch Möglichkeiten schaffen kann, Produkte zu konfigurieren, aber im Standard. Also das ist auf jeden Fall der wichtigste Hebel. Wenn man das nicht richtig hat, dann ist alles andere super schwierig. Also das ist immer so. Und wenn ich jetzt, weil du auch nach Lösungen gefragt hast, also wenn wir typischerweise mit Unternehmen arbeiten, ist eigentlich so einer der ersten Dinge, die wir uns anschauen oder die wir das Unternehmen bitten, sich anzuschauen, die Kunden, die sie aktuell haben, mal in drei Töpfe zu packen. Nämlich Nummer 1, das sind Kunden, die haben einfach nur den Standard. Für die haben wir kein Projekt machen müssen, um das auszurollen oder es ist ein Standard, also es gibt ja schon auch im B2B standardisierte Rollout-Projekte. Ja. Darüber rede ich nicht. Also es redet nicht darüber, das ist ein Projekt zur Einführung, wo ich nur durchkonfiguriere, darüber rede ich nicht, sondern wirklich, die haben einfach aus dem Standardportfolio oder halt in dem Standardprodukt, das haben die halt genommen und das nutzen sie so, wie es ist. So, dass je nachdem, wie viel du da schon in dem Bucket hast, gibt dir das eigentlich immer schon eine gute Indikation, welches Segment oder welche Segmente du gut bedienst. Und dann gibt's noch so die zwei anderen Buckets, wo du sagst so, ja, wir haben ein bisschen was anpassen müssen, aber es war jetzt nicht so eine große Sache. Da muss man sich dann je nach Branche angucken, was so die Zeiträume sind. Und dann gibt's halt Nummer 3, wo du einfach sagen musst, ja, so die nutzen vielleicht das Produkt, aber wir mussten ein komplett neues Modul für die bauen oder wir mussten vielleicht ein komplett neues Teil entwickeln, um unsere anderen Produkte aus dem Portfolio bei dem Kunden halt unterzubringen. Und Ziel ist natürlich, du willst halt möglichst viel im ersten Bucket haben. Und wenn du halt nichts im ersten Bucket hast, hast du hoffentlich was im zweiten Bucket, was du dir mal anschauen kannst, um zu verstehen, okay, was sind denn die kleinen Anpassungen, die ich machen musste, weil die auch immer eine gute Indikation sind. Vielleicht gibt es irgendwie Gemeinsamkeiten zwischen den Anpassungen. Vielleicht gibt es Kunden da, die sehr ähnlich sind, wo ich vielleicht nochmal tiefer reingehen kann, um mir anzuschauen, okay, welche Möglichkeiten muss ich denn eigentlich für die Kunden schaffen oder wie muss das Produkt eigentlich aussehen, dass die halt in den ersten Bucket ganz nach vorne kommen?
Ja, das ist auch super wichtig im Bezug auf, mir kam jetzt noch das Thema Internationalisierung, ne? Also wenn ich jetzt, die Industrieunternehmen sind ja auch viel dann global unterwegs und verkaufen ihre Produkte in andere Ländermärkte und dann wird es ja noch viel wichtiger. Und dieses Thema mit der Zielgruppensegmentierung ist, glaube ich, wirklich key. Was gibt's noch für Stellhebel?
Preisgestaltung. Preisgestaltung. Also es ist, ich glaube, so einer der häufigsten Dinge, die wir sehen, ist, dass es Unternehmen ihren Kunden viel zu einfach machen, Individualisierung für diesen speziellen Kunden einzukaufen. Und also und damit meine ich Individualisierung in dem Maße, dass wir was Neues für sie bauen müssen oder irgendwas Neues machen müssen, damit die unsere Kunden werden. Und das Problem hast du eigentlich gerade schon perfekt beschrieben, nämlich Rezertifizierung und auf einmal müssen wir alles rezertifizieren. Weil die Annahme ist ja, okay, ich baue jetzt was Neues für den Kunden. So, eigentlich verdiene ich vielleicht das Geld mit den Produkten, die ich an den Kunden verkaufe, aber das machen wir jetzt einfach nochmal. Und wie berechnen wir das? Wir machen halt ein Projektpricing drauf. Das heißt, wir machen Time and Material. Wir sind vielleicht noch richtig smart, weil wir denken so, geil, da ziehen wir uns noch 50% Marge auf dem Ding. Und wenn man sich aber dann mal so diese Total Costs of Ownership nachher, also nicht auf Kundenseite, sondern auf der eigenen Seite, die Kosten, die das eigentlich mit sich bringt, dieses Produkt dann im Portfolio zu haben oder diese Funktionalität in einem Produkt zu haben und sich das wirklich ehrlich anguckt, stellt man eigentlich fest, dass man in den meisten Fällen langfristig drauf zahlt, weil diese Marge, die man denkt, die halt initial sehr, sehr gut aussieht, die wird über die Zeit einfach immer kleiner und schlägt dann manchmal um in Richtung, eigentlich kostet uns das Produkt oder dieses Projekt Geld. Und deswegen so einer der Sachen, die wir Kunden immer empfehlen, ist, wenn sie sowas kalkulieren und sagen, okay, wir machen das jetzt, wir hätten den Kunden gerne, die wollen irgendwas extra haben, was wir so nicht haben, dann empfehlen wir eigentlich immer, sich die Kosten anzugucken und dann eher einen Faktor 5 oder 10 anzusetzen. Das hört sich erstmal extrem an, weil man dann denkt so, was, wir haben da 500%, 600% Marge drauf. Aber de facto über den längeren Zeitraum hat man keine 500-600% Marge da drauf, Nummer eins. Und Nummer zwei, diese, wir reden dann immer von One-Offs, also diese Einmal-Dinge, die ich für Kunden mache, die nehmen den Fokus weg von unseren Kernprodukten oder von unserem standardisierten Produkt und nehmen Kapazität in der Entwicklung, nehmen Kapazität im Produktmanagement, während wir uns eigentlich darauf konzentrieren können, unsere Kernprodukte besser zu machen oder unser Kernprodukt. Und deswegen bin ich immer noch der Überzeugung, und wir haben auch Kunden, die das gemacht haben und es funktioniert, weil entweder sagt der Kunde dann, nee, ist mir zu teuer. Ja. Dann okay, das ist hart zu schlucken und damit muss man, also da musst du dann halt erstmal mit klarkommen und da ist dann halt auch wichtig, dass die Organisation sich halt darauf committet hat, nein, wir wollen Standard. Oder der Kunde sagt so, ja, okay, wir machen es trotzdem. Und dann hast du halt einfach den Riesenvorteil, dass du eigentlich deine Entwicklung von deinem Standardprodukt wieder querfinanziert hast. Weil dann genug überbleibt, dass ich halt die Ressourcen nutzen kann und das wieder in das standardisierte Produkt investieren kann. Und das ist übrigens auch was viele, viele größere auch Softwareunternehmen machen. Also SAP macht es beispielsweise ähnlich so. Du kannst als BMW halt schon eine Veränderung in einem Standard hinbekommen, aber du zahlst halt sehr, sehr viel Geld dafür. Und vielleicht bist du bereit, dieses Geld zu zahlen, weil die Umstellung von deinem internen Prozess dich viel, viel mehr Geld kosten würde. Und dann ist es zumindest ein, ich würde das mal als informierter Trade-off bezeichnen, dann ist es nicht so, okay, wir schieben es einfach durch, sondern wir haben uns Gedanken gemacht und unter den Umständen sind wir auch bereit, das zu tun, weil wir wissen, dass es auch langfristig unserem Standardprodukt was bringt.
Ja, und also das Ziel sollte ja sein, auch von Vertriebsseite her in Standardprodukte zu gehen. Das ist also eigentlich gar nicht, das ist ja ein cleverer Move, zu sagen, ja, wir machen den Preis so hoch, dass der Kunde vielleicht gar nicht, dass dann doch eine andere Lösung zusammenfindet mit den standardisierten Produkten.
Und das passiert auch oft. Also ich meine, ich kann das natürlich nicht versprechen. Manchmal sagt der Kunde halt einfach so, nee, das mache ich unter den Umständen nicht. Aber ich würde trotzdem verargumentieren, dass das oftmals trotzdem die bessere Entscheidung ist, das dann nicht zu tun. Ja. Und für den Vertrieb, also es ist natürlich auch ein Mechanismus, den du nutzen kannst, um den Vertrieb stärker zu incentivieren, darauf Standard zu verkaufen. Und es ist auch ein Hebel, dass der Kunde, wie du gerade auch schon gesagt hast, einfach drüber nachdenkt, ja, okay, vielleicht ist das aber dann doch gar nicht so wichtig.
Ja, das ist auch was, das habe ich vom Anselm gelernt, das kommt er doch noch hier quasi indirekt zu Wort, dass es eben, na, also weil er kommt aus dem Vertrieb, er hat selber lange Jahre auch im Vertrieb gearbeitet und es ist eigentlich so, dass wenn die Produkte auch gut sind, ne, und eben auch die Zielgruppe ansprechen, das Bedürfnis befriedigen und so weiter und so fort, also wirklich vom Kunde her auch gedacht sind, dann braucht ein Vertriebler gar keine extra Würste sozusagen, ne, sondern kann es dann auch gut verargumentieren, mit den Standardlösungen zu arbeiten. Der dritte Stellhebel, den ihr nennt, der zahlt da ja auch direkt drauf ein. Wir haben ihn schon kurz angerissen, passt zur Segmentierung, ne? Das Thema Product Discovery beziehungsweise Marktanalyse oder User Research dann auch. Ja.
Ja, genau.
Können wir ganz kurz drüber gehen. Ja.
Ja. Also ich meine, wir haben schon so ein bisschen verknüpft. Es ist de facto einfach so, dass du in Projektunternehmen einfach überhaupt keine Research brauchst, was deine Projekte angeht. Also, warum sage ich das? Du hast einen Kunden, der sagt dir, was will ich haben? Dann sagt der Vertrieb, top. Und dann sagt das Produktmanagement, gut, dann zerlegen wir das und dann baut es halt eine Entwicklungsabteilung. So, dafür brauchst du keine Discovery, weil der Kunde zahlt es halt eh. So, passt. Ja. Also ich will nicht argumentieren, dass es nicht auch gut sein kann, wenn du dann halt einen Marktüberblick hast und den Kunden beraten kannst, aber eigentlich ist Discovery oder Research dann etwas, das wird eigentlich im ganzen Unternehmen als Zeitverzögerung und Zeitverschwendung wahrgenommen. Und solange das so ist, kannst du es auch nicht machen. Also ich meine, klar, du kannst es für dich machen und versuchen, da stärker reinzugehen, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, aber und dann auch vielleicht Ergebnisse transparent machen. Aber wenn es halt einfach als Zeitverschwendung wahrgenommen wird, wird es einfach nie den Stellenwert haben, das zu tun. Und wenn du das natürlich nicht machst, wirst du einfach nie wirklich in die Probleme tief vordringen, die in einem bestimmten Segment, was du bedienen möchtest, halt wirklich da sind. Weil einfach auch Research braucht Zeit. Und es braucht auch vor allen Dingen im B2B sehr häufig die Unterstützung von Vertrieb oder Operations, Customer Success, wie auch immer das in dem Unternehmen heißt, um überhaupt den Zugang zu den Kunden zu bekommen. Und wenn das sowieso als Zeitverschwendung wahrgenommen wird und ich halt zu einem Vertriebler hinrauf und sage so, hey, ich möchte gerne mal mit dem Kunden sprechen, dann guckt er mich erstmal an und sagt so, nee, wir versuchen hier gerade einen Deal mit dem abzuschließen, du gehst da jetzt nicht rein. Das ist mein Ding und du versaust mir jetzt nicht den Deal. Und Customer Success wird sagen so, nee, du redest nicht mit meinem Kunden, weil ich hab da das Auge drauf, wie wir den halt auch weiterentwickeln können, wo vielleicht Upsell-Potenzial da ist und so, da gehst du auf gar keinen Fall rein. Und es braucht dann schon auch die klare Zielsetzung von einem Unternehmen zu sagen so, doch, Produktmanagement soll das machen, muss es machen. Ihr könnt auch gerne dabei sein, so ist es nicht. Aber wir müssen halt schaffen, als Organisation halt wirklich zu verstehen, wo die Probleme sind, um halt langfristig bessere Standards schaffen zu können. Und ja, und deswegen ist das eine Stellschraube, aber die kommt halt auch einher, oftmals mit dem Commitment, dass ich halt wirklich mehr im Standard bauen will und produktzentriert arbeiten möchte. Weil vielleicht noch eine Anmerkung dazu und wir kommen da glaube ich auch noch im Punkt Produktorganisation zu, aber es gibt so eine Tendenz, dass die meisten Produktler und Produktführungskräfte, mit denen wir sprechen, sagen so, ja, ich muss erstmal bei mir aufräumen. Ich muss erstmal schauen, dass unsere Research-Prozesse passen, dass unsere Priorisierungsprozess passen, dass wir halt dies machen, dass wir das machen. Das ist super schön und das sollte man auch machen, aber es hat nie den Impact, wenn der Rest der Organisation nicht mitzieht, weil dann kannst du in deiner kleinen Produktbubble, kannst du das alles machen, aber es bringt dem Unternehmen nur eingeschränkt was, wenn der Rest dich halt trotzdem volllädt mit Projekten und irgendwelchen Individualdingen für Kunden, Weil wenn du da nicht Nein sagen kannst, dann bringt es halt auch nicht, wenn du den besten Research- und Discovery-Prozess hast, weil du brauchst ihn eigentlich nicht. Also jetzt mal ganz hart gesagt, so, du brauchst ihn eigentlich nicht so richtig.
Ja, ne, das ist ja eben das Thema Organisation und auch eben, kommt auch das Rollen, die Rollendefinition des Produktmanagements, die wir ja schon angesprochen haben, wieder rein. Also es braucht schon das Commitment auch der Geschäftsleitung und die klare Ansage, wie man arbeitet, weil Produktmanagement kann nicht isoliert für sich sein. Ne? Also es ist von der Organisationsform her auch gar nicht möglich, sondern es ist eigentlich so eine Querschnittsfunktion, die über alle Unternehmensbereiche hin agiert und damit der dann auch die Geschäftsleitung unterstützt. Ja, weil sonst muss es die Geschäftsleitung tun.
Ja, und ja. Wenn es aber nicht das klare Mandat gibt und das ist halt einfach dann in dem Punkt Produktorganisation die ja. Stellschraube, wenn es halt das Mandat nicht gibt, wenn es keine Rollenklarheit gibt, wenn es halt keine Teams gibt, die wirklich eigenständig an Kundenproblemen arbeiten können, um halt rauszufinden, was wirklich die beste Lösung ist und wenn es da den Rückhalt der Organisation nicht gibt und vor allen Dingen auch, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, auch nicht die Leute im Unternehmen, die diese Rolle eigentlich wahrnehmen können. Weil man muss ja sagen, Projektmanagement und Produktmanagement, das sind zwei sehr unterschiedliche Funktionen. Und die brauchen sehr, sehr unterschiedliche Skills. Also beides hat was von dem anderen, so ein bisschen. Ja. Also ein Produktmanager, der überhaupt keine Projektmanagement-Fähigkeiten hat, ist genau, also ist auch schwierig. Ja. Aber es ist einfach trotzdem ein komplett anderer Job. Und was wir halt auch häufig in Organisationen sehen, die halt diesen Shift probieren, ist, dass sie sich halt einfach Leute nehmen, vielleicht auch Projektmanager oder Leute aus Marketing oder wo auch immer diese Menschen herkommen und die sollen diese Rolle auf einmal einnehmen, wissen aber überhaupt nicht, wie sie diese Rolle einnehmen sollen. Dann kannst du da Produktmanager draufschreiben. Das ist alles total, es ist so, aber du wirst einfach nicht einen Projektmanager ohne Training, wie du es zum Beispiel auch anbietest, oder ohne internes Enablement aus der Organisation, ohne Mentoring aus der Organisation, wirst du einfach nicht über Nacht einfach ändern, wie diese Person arbeitet. Und das geht halt auch, das ist halt auch ein Stellhebel. Also die vorderen, Segmentierung, Pricing, super wichtig. Aber wenn das Produktmanagement dann nicht in der Lage ist, diese Veränderungen auch zu unterstützen und dann auch Verantwortung zu übernehmen, dann funktioniert es auch nicht. Und ich hatte da vor einiger Zeit eine Situation bei einem Kunden, wo jemand gesagt hat, okay, also es ging um eine Produktentscheidung, nämlich wie soll, wir wollen halt am Interface was ändern. Und dann war so die Frage, okay, wen müssen wir denn fragen? Dann habe ich gesessen und gesagt, so nein, das müsst ihr nicht jemanden fragen, sondern da müsst ihr Klarheit bekommen und dann müsst ihr das abstimmen, vielleicht mit Marketing, vielleicht mit Customer Success, was auch immer. Aber das ist etwas, was ihr treiben müsst. Und dieses Selbstbewusstsein muss auch eine Produktorganisation aufbauen, zu sagen, wir übernehmen da Verantwortung für. Und wenn es daneben geht, übernehmen wir auch Verantwortung dafür, dass es halt daneben gegangen ist.
Ja, das sehe ich auch ganz oft, also dieses Selbstbild von sich selber als Produktmanager und auch als Produktmanagement-Team. Ne, mir fällt da jetzt auch gerade ein Unternehmen ein, mit dem Team arbeite ich zusammen und da sind die ganz unterschiedliche Charaktere auch und unterschiedliche Erfahrungsbackground. Und da ist eben, wie soll ich sagen, so ein alter Hase in Anführungsstrichen mit dabei. Und der macht sein Ding und das funktioniert alles super gut. Und dann die anderen haben aber so wirklich so ein Standing-Problem. Ne? Obwohl es ist die gleiche Organisation. Ja. Und da sieht man, wie sehr das an der Person auch hängt, an der eigenen Person, an der eigenen Klarheit darüber, wie man arbeitet, wie man auftritt, auch natürlich Tools und Methoden in gewisser Weise. Aber vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen den Selbstwert, die Haltung, die man sich und diese Rolle gegenüber bringt.
und wie sehr ich auch die anderen Funktionen im Unternehmen schätze und wie ich mit denen umgehe. Ja. Weil das ist dann so das andere, was ja auch passiert, wenn dieser Hebel dann einmal umgelegt wird und du hast dann auf einmal ein Produktmanagement, die sagen, so, jetzt machen wir es richtig und fangen dann halt an, allen einfach nur noch Nein zu sagen. Ja, das ist auch nicht so die richtige Art und Weise, damit umzugehen, weil dann halt auch alle drauf gucken und sagen, so, sag mal, haben die einen Schaden? Was ist denn, also ich meine, ihr müsst uns hier schon auch unterstützen. Und das ist dann halt so dieses, oftmals schlagen ja Sachen von einem Extrem erst ins andere, bevor sie sich in der Mitte einpegeln können. Und ja, und das ist auch wichtig, ja, weil man muss halt auch seinen anderen Funktionen im Unternehmen sehr, sehr gut zuhören, was die brauchen, weil es halt einfach dein Job halt auch ist, einen Teil dazu beizutragen, dass sie halt auch ihren Job gut machen können. Genauso wie es andersrum auch der Job vom Vertrieb ist, zu helfen, dass das Produktmanagement besser ihren Job machen kann.
Ja. Jetzt aber vielleicht noch gegen Ende dann jetzt die Frage, was kannst du denn jetzt auch unseren Hörern und Hörerinnen, den Produktmanagern mitgeben, was sie denn jetzt auch konkret machen können? Weil du hast die Situation auch geschildert, dass sie Probleme haben, ihre Product Discovery, ihre Marktanalyse zu machen und so, weil es in den Unternehmen bisher gar nicht gedacht wurde, es gar keine Zeit dafür gibt und man irgendwie entsetzt angeschaut wird, wie du willst zum Kunden rausfahren. Und ich kenne das auch. Also ich kenne das persönlich und ich kenne das auch von vielen in der Zusammenarbeit. Was gibst du, welchen Tipp oder was kannst du den Leuten mitgeben, dass sie da, was können sie tun?
Also ich glaube, dass der allerwichtigste und erste Schritt irgendwie bei jeder Veränderung ist, dass ich überhaupt erstmal feststellen muss, dass wir ein Problem haben. Mhm. So. Und das auch gemeinsam feststelle. Ja. Also was wir ganz gerne machen, wir haben mit dem Buch zusammen ein Assessment gebaut, was wir auch in der Vergangenheit schon mit Kunden eingesetzt haben, wo Produktler einfach mal selber ihre Organisation einschätzen können. Und was wir sehen, also was wir dann teilweise auch mit Organisationen machen, was wir aber auch sehen, was Organisationen für sich machen, ist, dass Produkt es vielleicht mal zu jemandem rüberspielt in den Vertrieb und sagt so, mach das doch auch mal, lass uns doch mal gucken, ob wir das ähnlich sehen. Und das Schöne ist, dass man dann so ein bisschen, also dann ist es nicht mehr so diese sehr, wie sagt man denn im Deutschen, diese opinionated discussion, diese meinungsstarke Diskussion im Klein-Klein, sondern es ist eher mal so ein Schritt zurückzugehen und zu sagen so, okay, wie läuft es denn eigentlich bei uns? Und dann das Gespräch zu suchen und zu sagen so, läuft es denn eigentlich gut? Wollen wir das, dass es vielleicht anders ist? Vielleicht kriege ich dann auch aus Produktmanagement-Sicht in dem Gespräch mit so, ja, dem Vertrieb, der findet es eigentlich auch nicht so geil. So, wir finden es eigentlich nicht geil, der Vertrieb findet es eigentlich nicht so geil, das Marketing findet es eigentlich auch nicht so geil, Engineering findet es sowieso nie geil. Und das ist, wenn man jetzt mal wirklich bottom-up, also wenn ich jetzt auf Leute schaue, die vielleicht im Mittelmanagement sind oder die vielleicht auch individuelle Kontributoren sind, dann würde ich einfach empfehlen, damit mal anzufangen. Wenn ich wirklich in einer Führungsebene bin, dann würde ich das Assessment nutzen, um mich in der Führungsebene mit meinen Peers auszutauschen. Und das ist auch das, was wir machen, dass wir im Endeffekt das auf Führungslevel machen, halt dieses Assessment noch wesentlich tiefer dann mit Interviews und einfach einen Raum schaffen, wo man mal über diese Gaps sprechen kann. Weil sehr, sehr häufig stellt man dann fest, okay, eigentlich man hat die Wahrnehmung so, eigentlich sehe ich nur das Problem so stark, aber die anderen haben damit auch ein Problem. Es äußert sich aber einfach ganz, ganz anders. Und so, wie es sich bei mir äußert, hat nichts damit zu tun, wie es sich bei dem anderen Department äußert. Aber das Problem ist das Gleiche. Und wenn man schafft, da wirklich ein Bewusstsein zu schaffen und vor allen Dingen auch ein Alignment, dass es das gleiche Problem ist, dann hat man nachher auch die Möglichkeit, sich darüber zu unterhalten, okay, welche, wenn wir jetzt mal bei diesen 7 Challenges oder Core-Problemen bleiben, welche von denen sind denn eigentlich die problematischsten gerade bei uns und was sind die Schritte in die Richtung? Und das haben wir auch im Buch eigentlich gut beschrieben, sowohl wie wir den Prozess mit Unternehmen machen, aber auch eine Variante, wie du den halt für dich selber anstoßen kannst.
Ja, das finde ich einen guten Tipp, also zu sagen, okay, wir müssen das Ganze sichtbar machen, ne? Wir müssen wirklich das Problem auch aufzeigen. Da fällt mir jetzt einfach wieder mein strategischer Produkt-Business-Plan an. Die Hörer und Hörerinnen werden jetzt sagen, ah, jetzt kommt sie damit wieder um die Ecke. Ja, aber das ist wirklich einfach das wichtigste Tool, eines Produktmanagers, wenn man den nicht hat, ist man nackig, ne? Also dann hat man quasi auch keine Argumentation und auch der macht sichtbar, ne? Wenn ich mir dann überlege, okay, was ist eigentlich mein Wertangebot? Womit wollen wir eigentlich Geld verdienen? Und dann auch aufzuzeigen, also, weil anscheinend will man ja mit Produkten arbeiten, hat aber Projekte. Also das war ja der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, ne, dass wir in dieser Transformation ja sein wollen und uns zum Produktmodus hin entwickeln wollen. Und dass man das Ganze vielleicht auch mal mit Zahlen, Daten, Fakten auch unterlegt. Also einmal euer Self-Assessment, wo hapert es bei uns mit organisatorisch und mit den Dingen, die wir nicht richtig machen und die 7 Stellhebel, die ihr nennt. Und auf der anderen Seite vielleicht auch noch das Thema, ja, wie sieht's denn eigentlich mit verpassten Chancen aus? Ne? Also ja. Finanziell auch, ja.
Ja, absolut. Und das ist dann super gute Kombination, weil unterm Strich ist es ja das, wo es runterbricht. Also wir sagen eigentlich auch immer so, die 7 Herausforderungen, die Antworten, die du darauf findest, sind halt ein Teil deiner Strategie, also ein großer Teil deiner Strategie. Da sind ja sehr, sehr viele Überlappungen. Das ist nicht alles von der Strategie und da gibt's links und rechts auch noch was, aber das sind so die Kernthemen. Wenn du die beantwortest, hast du eigentlich einen sehr guten Rahmen. Und dann ist es wiederum einfach eine Entscheidung. Also es ist immer eine Entscheidung. Möchte ich Projekte machen oder möchte ich Produkte machen? Es gibt das eine, es gibt Firmen, die sehr, sehr erfolgreich nur Projekte machen. Es gibt Firmen, die sehr, sehr erfolgreich Produkte machen. Und es ist einfach eine strategische Entscheidung. Nur wenn ich da irgendwo in der Mitte hänge, dann habe ich mich nicht entschieden. Und sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Nämlich ich nehme in Kauf, dass die Situation halt für mich nicht besser wird, weil dieser Hybridmodus ist einfach Käse. So, ich habe das wirklich, wirklich, also wenn irgendjemand das gesehen hat, dass das richtig gut funktioniert, dann wäre ich total dankbar, dass, wenn jemand mir mal schreiben würde oder mir das zeigen würde, wie sie das hinbekommen haben. Und bitte nicht, wir haben da 2 unterschiedliche Firmen in der Gruppe und die eine macht das, die andere macht das, das gibt es, ja, sondern wirklich, wirklich, wirklich diese krasse Vermischung und wir haben ja auch schon gesagt, nicht Rollout oder ähnliches, sondern diese Vermischung zwischen Projekten und Produkten, dann wäre ich extrem interessiert, weil dann glaube ich auch, dass wir vielleicht in der nächsten Version des Buches da nochmal ein bisschen was anpassen müssen. Aber wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Organisationen gesehen. Wir haben für das Buch mit wirklich weit über 100 Produktmanagern und Produktführungskräften gesprochen, um das halt auch für uns ein Stück weit zu validieren. Und ich habe es einfach noch nie gesehen.
Ja, ich auch nicht. Und ich bin es auch schon eine ganze Weile mit dem Thema auch unterwegs. Ja, also wir werden das Buch auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Es ist ein Quick Read, den man sich auf jeden Fall mal gut an einem Wochenende, jetzt im Herbst wird das Wetter wieder schlechter, ne? Das vielleicht mal auf jeden Fall lesen. Gibt's auf jeden Fall viel Inspiration nochmal drin. Und vielleicht noch eine ganz allerletzte Frage an dich, Sebastian. Was hättest du gerne viel früher gewusst als Produktmanager?
Ich komme ja aus dem Engineering, ja. Mhm. Und ich muss sagen, als ich vor 10 Jahren ins Produkt rüber bin, dachte ich, wäre der allergeilste Produktler, weil, und jetzt kommt's, ich halt gute Anforderungen schreiben kann. So, und ich bin immer gut mit den Engineering-Teams klargekommen und ich hätte mir für mich persönlich gewünscht, dass ich viel früher mehr Marktverständnis aufgebaut hätte. So, das ist das. Und ich glaube auch, dass der Kern ist. Das ist, glaube ich, auch das, was zum Beispiel ich persönlich, wie ich es beobachte, Produktmanager, die eher so wie du aus dem, ich nenne das jetzt einfach mal klassischen Produktmanagement kommen, die viel, viel näher an Zahlen, an Umsatz dran sind, ist es halt was wir in der digitalen Welt von euch ganz klar lernen können, weil halt viele wie ich einfach aus einer ganz anderen Umgebung in diese Rolle gekommen sind. Und das sind die Sachen, wo ich sagen muss, das hätte ich gerne viel, viel früher verstanden. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass mir das jemand vielleicht auch mal gesagt hätte. Weil im Digitalbereich war das halt vor 10 Jahren so, wenn du auf einen Meetup gegangen bist und einer nur gesagt hat, so ja, meine Metrik ist halt irgendwie Umsatz, da haben alle angewidert weggeschaut. Ja, also das war halt die Zeit, weil Profitabilität war halt auch oft nicht so wichtig. Es ging um Wachstum, es ging darum, Nutzer zufriedenzustellen, aber wenig Leute haben sich so die Business Side of Things angeguckt.
Ja, da schließt sich der Kreis, ne? Marktverständnis, Zielgruppe. Jawohl, ja. Perfektes Schlusswort. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir könnten jetzt echt noch ewig weiterreden. Bleib es mal nochmal eine zweite oder dritte Folge machen, auch eben vielleicht nochmal was Produktmanagement, Rollenverständnis oder so angeht. Da können wir sicherlich eine Fortsetzung finden. Wir sehen uns Anfang Oktober auf der Just Product spätestens.
Genau.
Vielen Dank fürs Dabeisein.
Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr die Episode hört und noch nicht bei Bernadette auf dem Newsletter seid, solltet ihr das machen, weil dann kommt nämlich auch noch ein Vouchercode für die Just Product.
Jawohl. Genau, also ich bedanke mich fürs Zuhören und vernetzt euch auch gerne mit Sebastian auf LinkedIn. Ist auf jeden Fall ein wertvoller Kontakt in eurem Netzwerk. Schaut auch bei ihm auf die Website, was er so macht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank für die Einladung, Bernadette.